D-Radio Wissen. Early Bird.
Es gibt Streit um einen Diamanten und ausnahmsweise geht es nicht darum, wer den dicksten hat, sondern wem der dickste gehört. Es geht um den Diamanten Kohinoor. Er ist für einen Diamanten ziemlich riesig, wiegt 109 Karat. Die britische Königin, die soll ihn vor mehr als 150 Jahren rauben lassen haben. Die Inder, aber auch die Pakistaner, die wollen diesen Diamanten zurück. Die Queen will ihn aber nicht hergeben. Das ist echt so ein bisschen Herr der Ringe-Style alles. Der Radiowissen-Korrespondent Jürgen Webermann, hat die Queen ihr Erbstück irgendwo in einem Safe versteckt?
Ja, könnte man meinen, wenn man sich das hier so anschaut, wie sehr die doch hier in Südasien diesen Stein zurückhaben wollen. Aber nein, er ist zu besichtigen im Tower in London. Da ist er nämlich das Herzstück der Krone, die nicht die Queen, aber ihre Mutter, die Queen Mum, getragen hat. Letzte Mal auf den Straßen Londons wurde diese Krone gezeigt und damit auch der Kohinoor. Das war 2002. Da wurde die Queen Mum beerdigt und der Kohinoor lag mit der Krone auf ihrem Sarg.
Wie viel ist denn dieser Kohinoor wert?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, der Wert, der ist gar nicht so richtig einzuschätzen. Zumindest nicht, dass man jetzt mal eben so ein Preisschild drauf machen könnte. Weil diesen Diamanten umwabert so eine richtige Legende, die sich über hunderte von Jahren aufgebaut hat. Das war mal der angeblich größte Diamant der Welt. Es geht um einen Fluch. Viele Träger sind deshalb auf übelste Weise gestorben. Aber vor allem war dieser Diamant immer ein Symbol der Macht. Und hier in Indien, Pakistan, da gab es die mächtigsten Reiche der Welt früher. Und so ist allein der symbolische Wert, glaube ich, so groß, dass man da wirklich überhaupt keine Schätzung vornehmen kann. Da steckt viel mehr hinter.
Also ist der Kohinoor eher, ja, eigentlich unbezahlbar. Ein Fluch, der auf ihm lastet, darüber sprechen wir gleich. Es heißt ja, der Kohinoor-Diamant wurde in einem Dorf in Südindien gefunden und du hast dich ja auf die Suche nach dem Diamanten gemacht und bist in dieses Dorf gefahren. Hängen da jetzt nur noch so Diamantenschürfer ab auf der Suche nach dem nächsten großen Fang, nach dem nächsten großen Diamanten?
Ja, da kommen tatsächlich noch welche hin. Früher, sagen wir mal vor 400 Jahren, da war das die Gegend, in der wirklich Diamanten massenhaft gefunden wurden. Die einzige Gegend, aus der die Diamanten, die weltweit verkauft wurden, auch stammten. Das ist heute definitiv anders. Heute muss man schon sehr, sehr viel Glück haben, um dort wirklich einen solchen Stein zu finden. Aber die Kulisse, die war wirklich, wirklich beeindruckend. Die Gegend, in der der Kohinoor gefunden werden soll, die besteht nämlich nur noch aus Geisterdörfern. Da gab es einen Staudammbau und deshalb mussten die Leute vor 10 Jahren umgesiedelt werden. Und das sind überall alte Ruinen, verfallene Tempel und so weiter. Und mittendrin saß dann ein Mann, der so ein bisschen einsam unter so einem Dach saß und Equipment verkauft hat. Lampen, Spaten, aber auch Zigaretten für Diamantensucher. Der heißt Gopal, 60 Jahre alt. Und der sagte mir Erhellendes.
Wir haben unsere Wege, die Steine nach Nordindien, nach Rajasthan, Gujarat oder nach Mumbai zu verkaufen. Wir haben die Kontaktnummern der Händler. Wir rufen sie heimlich an, sie kommen heimlich hierher, begutachten die Fundstücke und zahlen dann.
Also der Diamant, der dort gefunden wird, der müsste rausgeschmuggelt werden. Und tatsächlich tauchten kurz darauf auch 3 junge Männer auf einem Motorrad auf, mitten in dieser Einöde. Die hatten aber richtig Angst, mit uns zu sprechen, weil es ist verboten, Diamanten zu suchen und zu verticken. Und die Polizei im nächsten bewohnten Ort hat uns auch gesagt, dass sie schon öfters mal Diamantenjäger verhaftet haben. Das erklärt dann auch die Zurückhaltung der Leute, die wir getroffen haben.
109 Karat schwer und Teil der britischen Kronjuwelen. Der Kohinoor ist einer der bekanntesten Diamanten der Welt. Getragen hat ihn zuletzt Königin Elizabeth, die Queen Mum. Die ist auch über 100 Jahre alt geworden. Wenn sie ein Mann gewesen wäre, wer weiß. Der Kohinoor ist nämlich verflucht, aber Diamonds are a girl's best friend. Der Fluch gilt nur für Männer. Der Radiowissen-Korrespondent Jürgen Webermann. Was ist das für ein Fluch und wer hat den ausgesprochen?
Ja, der Fluch geht zurück auf eine alte Schrift, die angeblich aus dem Jahr 1306 stammt, aus Südindien. Wir wissen nicht, wer sie geschrieben hat, wir wissen aber, was darin steht. Und zwar, wer diesen Stein trägt, der wird alle Macht dieser Welt auf sich vereinen, allerdings auch alles Unglück dieser Welt. Und nur Gott oder eine Frau können den Kohinoor ungestraft tragen.
Tragen?
tragen im Sinne von entweder am Arm tragen oder in der Krone tragen, wie auch immer.
Es reicht also nicht, den anzufassen oder muss man den wirklich tragen? Also wenn ich den jetzt in der Hand habe, dann heißt es nicht, dass ich dann verflucht bin.
Ja, das ist eine gute Frage. Also du wärst sowieso nicht verflucht, weil du wärst eine Frau. Ich wäre mir da nicht ganz sicher, ob das bei mir nicht vielleicht doch anders wäre. Die Liste der Vorfälle, die ist nämlich ziemlich beeindruckend lang. Die hat selbst dann später die Briten, die als Letzte den Koh-i-Noor geraubt haben praktisch, nicht verschont. Nur ein Beispiel: die Reise des Koh-i-Noor nach Europa, schon das war ein totaler Horrortrip. Das hat mir William Dalrymple beschrieben. Das ist einer der besten Historiker, wenn es um die Geschichte des Koh-i-Noor oder Südasiens geht.
It goes on a ship to London and cholera breaks out on the ship, the Medea.
Der Koh-i-Noor sollte per Schiff nach London gebracht werden. Auf dem Schiff der Medea brach die Cholera aus. Die Cholera wütete so schwer auf der Medea, dass der Kapitän das Schiff in Mauritius ankern lassen wollte, um Medikamente aufzunehmen. Aber die Medea wurde beschossen. Irgendwie schaffte sie es doch noch nach Portsmouth. Bis dahin ist wirklich fast jeder, der mit dem Diamanten in Verbindung kam, eines üblen Todes gestorben.
And almost everyone associated with the diamond in the previous six or seven generations has come to a sticky end.
Ja, also sechs oder sieben Generationen und es wirklich so, Könige, die Söhne von Königen, alle möglichen Leute sind an Krankheiten gestorben, sie wurden ermordet oder ähnliches. Und sogar noch als kleine Anekdote am Rande, als die Briten den Stein schleifen lassen wollten, da war der Herzog von Wellington dafür verantwortlich. Das war ein richtiger Kriegsheld, der hatte mal Napoleon besiegt. Und bevor dieser Schleifprozess zu Ende war, ist auch der gestorben an einem Schlaganfall. Also schon einiges.
Würdest du den Koh-i-Noor anfassen, Jürgen?
Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich so überlege, was diese Leute, die ihn hatten, tatsächlich, was die für Schicksale hatten.
Lass uns das mal einzeln durchgehen. Also vom ersten Herrscher, der den Diamanten in der Hand hatte, was ist mit ihm passiert?
Tja, also einer der ersten, das war zum Beispiel Shah Jahan, das war der Erbauer des Taj Mahal, des berühmten Taj Mahal hier in Indien. Der wurde praktisch verrückt. Wenig später hat ein persischer König den Stein aus Indien geraubt, der wurde ermordet. Nach ihm ein Afghane, der hat sein Harem beschützt und der hat den dann irgendwie mitgehen lassen nach Afghanistan. Dann hatte er aber das Problem, dass ihm eine Krankheit das Gesicht weggefressen hat regelrecht. Könnte Krebs gewesen sein, man weiß es nicht so genau. Sein Sohn wurde vergiftet, dessen Sohn wiederum wurde gefoltert und sein Nachfolger, der auch sein Bruder war, der musste vor einem Putsch fliehen aus Kabul nach Lahore ins heutige Pakistan. Der wurde später auch ermordet. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr lang.
Und warum wollen jetzt Indien und Pakistan diesen Stein zurückhaben?
Ja, also Indien, ganz klar, sagt natürlich, Leute, der Stein, dieser Koh-i-Noor, der kommt ja aus Indien und deswegen haben wir ja wohl das absolut größte Recht. Der wurde uns geklaut sozusagen, auch wenn das schon irgendwie mehr als 250 Jahre her ist. Und die Pakistaner sagen wiederum, naja, der Letzte, der den Stein wirklich hatte, das war der Maharaja von Lahore, der ihm eben einen afghanischen König abgepresst hatte, damit er dort als Flüchtling auch unterkommt. Und wir, Pakistan, sind die Rechtsnachfolger vom Königreich von Lahore. Das heißt Punjab heute und deshalb sind wir doch rein rechtlich eigentlich diejenigen, die diesen Stein zurückbekommen müssten. Und sogar die afghanischen Taliban haben irgendwann gesagt, hey Holt, der Stein war doch auch in Afghanistan eine ganze Zeit, bringt die mal schön nach Afghanistan zurück.
Game of Thrones kann einpacken. Ermordet, gefoltert, vom Thron geputscht. Die einen sagen, so war das früher. Andere sagen, nee, das ist der Fluch des Koh-i-Noor. Wie haben sich die Briten den Koh-i-Noor vor 150 Jahren geschnappt?
Ja, ziemlich einfach. Die haben einfach mal sich in Indien festgesetzt mit ihrer Ostindien-Gesellschaft damals, eine Firma war das, und einfach mal so einen Krieg vom Zaun gebrochen gegen das Königreich Punjab, das von einem Maharaja in der Stadt Lahore regiert wurde. Der britische Historiker William Dalrymple, der kennt sich damit ganz gut aus, der hat mir, das finde ich, ganz treffend beschrieben.
And the British write about it obsessively.
Die Briten hatten schon lange wie besessen über den Koh-i-Noor geschrieben. Und dann 1849 holten sie ihn sich, nachdem sie die Sikhs geschlagen hatten. Es war nicht Großbritannien, das den Punjab angriff, sondern eine börsennotierte Firma wie Google oder die Lufthansa, nur mit einer eigenen Armee.
And it's much worse. It's much more sinister. It's like Google with armies.
Die Briten, das hat er ja ganz klar gesagt, die waren auch ziemlich scharf auf den Koh-i-Noor. Die Sikhs, das sind übrigens diese Leute mit den Turbanen und den langen Bärten, die man heute in Indien noch kennt. Die wollten ihn natürlich nicht rausrücken. Ein Vertrag musste daher, ein aufgezwungener Vertrag. Ja, und dann wurde der Koh-i-Noor nach London gebracht.
Und die Königin, die wollte den auch unbedingt haben. Und deswegen ist er, obwohl das jetzt eine andere Gesellschaft, ein Unternehmen sich den Ring geschnappt hat, hat die Queen dann gesagt, nö, ich will den haben.
Ich glaube, der Königin war das ein bisschen peinlich am Anfang, weil sie ja auch einsehen musste, dass das ein geraubtes Schmuckstück war. Und sie hat dann den Sohn des Maharaja von Lahore, der war damals 10 Jahre alt, als der Stein geraubt wurde, und der musste dann ins Zwangsexil nach London. Der hat dann einen Termin bei der Queen bekommen, damit er der Queen nochmal sozusagen hochoffiziell sagt, das ist jetzt ein Geschenk von mir, dem Sohn des Maharajas an dich, die Königin von Großbritannien, damit sie nicht so ein schlechtes Gewissen haben muss. Also auch da gibt es eine kleine Geschichte drumherum.
Aber sie wollte ihn ja schon haben. Also ich meine, sonst hätte sie, ich frage mich nur, weil, dass er ein Unternehmen geraubt hat, um es dann der Queen zu übergeben.
Ja, das war halt die Art und Weise der Briten, wie sie hier damals in Indien gewerkelt haben. Das war damals 1849 noch gar kein Kolonialreich, sondern wirklich eine Firma, die hier praktisch die Macht über weite Teile Indiens schon hatte. Und natürlich, die Queen war total scharf auf den Koh-i-Noor, wie fast alle Briten. Es gab eine Weltausstellung in London, das war eine super Sensation. Der Koh-i-Noor war praktisch ja das Schmuckstück dieser Weltausstellung. Angeblich waren die Schlangen vor dem Koh-i-Noor Kilometer lang, da haben wirklich Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten stundenlang im Regen ausgeharrt, um sich diesen Stein anzugucken. Und die Zeitungen waren voll mit Geschichten über den Diamanten und so weiter. Also das war natürlich für die Briten ein absolutes Prunkstück.
Kann es jetzt sein, dass die britische Regierung den Diamanten zurückgeben muss?
Nee, also ich glaube ernsthaft nicht daran. Die britischen Premierminister, wenn sie hier Staatsbesuche in Neu-Delhi machen, die werden immer wieder mit dieser Frage oder der Forderung konfrontiert, aber sagen auch immer ganz klar, das ist echt schon öfters vorgekommen, nix da, der Stein bleibt in London. London ist ja auch eine Weltstadt, und einige sagen, als Weltstadt könnte man auch einen Diamanten wie den Koh-i-Noor durchaus beheimaten, der ist ja auch so eine Art Welterbe, aber wenn er denn zurückgegeben würde, ganz abgesehen davon, dass ich es nicht für realistisch halte, glaube ich trotzdem, dass Indien wirklich den besten Anspruch hat. Hier kommt der Stein her, also zurück zum Ursprung, das wäre schon was. Und tatsächlich hat das oberste Gericht hier in Neu-Delhi die indische Regierung im vergangenen Jahr nochmal beauftragt, in London vorzufühlen, so ein bisschen diplomatisch, und zu gucken, ob die Briten nicht vielleicht doch was machen sollen. Aber ich glaube, das ist zwecklos und eher symbolisch. Also so richtig glaubt auch hier niemand daran.
Der Koh-i-Noor ist der berühmteste Diamant der Welt. Alle wollen ihn haben, alle wollen sich damit schmücken. Schon seit mehr als 5000 Jahren. Eine Legende sagt, der Diamant ist verflucht. Also so richtig Herr der Ringe-Style.
Die Radio Wissen. Early Bird.